Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 192. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode bin ich ein weiteres Mal ganz im Süden der Republik unterwegs und besuche im Markgräfler Land in der kleinen Ortschaft Schlatt das Weingut Fritz Wasmer. Noch bevor ich die Schwelle des Verkostungsraums überschreiten kann, kommen Lisa und Fritz Wasmer mir entgegen und entführen mich zum Lunch in ein nahegelegenes Restaurant. Ein lebhaftes Gespräch entspinnt sich entlang der aktuellen Jahrgangsherausforderungen und weshalb die Toplagen des Betriebs trotz allem immer noch recht gut mit den Wetterkapriolen zurechtkommen. Spätestens als dann die Sprache aus Burgund kommt, gerät Fritz ins Schwärmen. Es ist unverkennbar, wie sehr er diese französische Region, die Menschen dort und ihre Art des Weinmachens liebt. Ich spüre, welche Hochachtung und Wertschätzung er seinen burgundischen Kollegen gegenüber an den Tag legt, nicht zuletzt, weil sie sich dem Terroir, also der Herkunft der Weine, auf so ganz besondere Weise verpflichtet fühlen. Und so entpuppt sich bereits der Restaurantbesuch en passant zu einer Lehrstunde rund um die Historie und die Ideale des Weinguts Fritz Wasmer. Fritz beginnt seine Karriere als Weinmacher zwar erst 1998, aber von Anfang an hat er sehr genaue Vorstellungen, wie die Weine, die er einmal produzieren wird, schmecken sollen. Seine Liebe gilt vor allem den Gewächsen der Domaine della Romane Conti. Dort hat er eine Weile gearbeitet und sich dabei sehr genau angeschaut, auf was am meisten Wert gelegt wird. Der Kontakt dorthin ist seither nicht wieder abgerissen und bildet auch heute noch die Blaupause für sein persönliches stilistisches Ideal, vor allem beim Spätburgunder. Wonach er strebt, sind geschmeidige und aromatische Weine mit großer Eleganz und einer fein austarierten Balance zwischen Körper und Frucht, zwischen Zartheit und Langlebigkeit. Mehr als im Falle jeder anderen Rebsorte, sagt er, braucht es beim Pinot Feingefühl, aber auch sehr viel Geduld und Frustrationstoleranz. Der geht nämlich seinen eigenen Weg, den kannst du nicht zwingen, sagt er. Das Ideal wäre, überhaupt nichts zu tun, aber das ist ja auch nicht möglich. Im Podcast sind neben Fritz auch seine Tochter Lisa, eine studierte Betriebswirtin, und ihr Mann, der Geisenheim-Absolvent und langjährige Kellermeister im Weingut, Armin Ritter, dabei. Wir sprechen darüber, wie es ihnen peu à peu gelungen ist, nicht nur die Eigenheiten der Sorten zu lesen, sondern auch die Besonderheiten der einzelnen Terroirs. Denn erst das kongeniale Zusammenspiel, so formuliert es Armin, das kongeniale Zusammenspiel von Lage, Rebe und Weinbergsmanagement ist das, was große Weine möglich macht. Bereits der Spätburgunder Gutswein des Hauses Fritz Wasmer kann sich sehen lassen. Eine bessere Visitenkarte ist kaum denkbar. Charmant und unkompliziert im Antrunk zeigt er doch schon eine bemerkenswerte Fruchttiefe, geschmeidige Textur und ordentlich viel Druck im Finale. Die Krönung sind natürlich die Lagenabfüllungen, allen voran die charmante Bombacher Sommerhalde, der feurige Kenzinger Roter Berg und der stattliche und finessenreiche Herbolzheimer Kaiserberg. Am besten, man macht sich vor Ort selbst ein Bild. Die wunderschöne Vinothek lädt geradezu dazu ein. Kurzentschlossene haben bereits einen Tag nach Erscheinen dieser Podcast-Episode, also am 1. Novemberwochenende, die Gelegenheit, die Präsentation des neuen Jahrgangs mitzuerleben. Also, nichts wie hin. So, nun aber Bühne frei für meine heutigen Gäste bei Genuss im Bus, Bühne frei für Lisa und Fritz Wasmer und Armin Ritter, also die drei Protagonisten des Weinguts Fritz Wasmer im Markgräfler Land. Los geht's! So, liebe Wasmer Family, grüße euch ganz herzlich und sende einen vorabendlichen Gruß nach Baden.
Hallo, Wolfgang.
Ja, hallo Fritz, hallo Lisa und hallo Armin. Sie sind heute zu dritt, die Wasmers. Und das ist ja eine spannende Familiengeschichte letztlich auch. von der Gründung des Weinguts in den 90er Jahren dann bis heute. Da ist eine ganze Wegstrecke zurückgelegt worden von euch, vor allen Dingen natürlich von dir, Fritz. Aber die letzten Jahre ist auch Lisa dabei und ihr Mann Armin Ritter. Also die Familie ist größer geworden. Die Zukunft liegt da bereits in guten Händen. Und die nächste Generation ist ja auch schon sozusagen zumindest in den Kinderschuhen dabei. Also ich will heute mal mit euch über diese Familiengeschichte, über diese Weingutsgeschichte ein bisschen reden. Nicht jeder kennt das, aber lasst uns vielleicht mal mit einem ganz anderen Thema einsteigen. Es ist ja gerade die Weinernte 24 beendet. Viele wissen, es war so kein ganz einfacher Jahrgang. Selbst wer nichts mit Wein zu tun hat, hat mitgekriegt, dass es doch in diesem Sommer und über den Jahresverlauf auch relativ oft geregnet hat. Also Wasserverfügbarkeit war, glaube ich, in diesem Jahr kein Problem. Wie ist es euch denn ergangen, wenn ihr mal die letzten Monate Revue passieren lasst, bis hin zur Ernte?
Also am Anfang war es ja, das ganze Jahr war es ja mit Regen bedeckt. August, September war, oder Juli, August war sehr heiß. Mhm. Und dann kam die Erntezeit und da war es ja auch sehr unterschiedlich. Einmal Regen, einmal Sonnenschein, aber war halt auch viel Regen mit dabei. Weil die Ernte war sehr schwierig in dem Sinn, dass man halt sehr schnell ernten musste. Und auch nur kurze Erntefenster. Also muss großes Manpower muss man haben, um das reinzukriegen.
Und da braucht man eine große Truppe auch, oder habt ihr zum Teil auch mit der Maschine geerntet?
Ja, wir haben alles von Hand geerntet.
Okay, okay.
Wir haben es aber nochmal nachsortiert und alles sortiert dann zu Hause auf dem Band, damit es im Feld schneller ging.
Okay. Und die Botrytis beziehungsweise der Pilzdruck, war der hoch?
Das ging ja eigentlich. Also wenn man das halt bei richtigen Zeitpunkt geerntet hat, war es kein Problem. Wenn man den Punkt überschritten hat, dann fing halt die Fäulnis an.
Okay, und vorher Peronospora und Oidium?
Das haben wir im Griff gehabt.
Okay. Und Armin, wie viele Überfahrten musstet ihr machen?
Beim Pflanzenschutz?
Ja, beim Pflanzenschutz.
Oh je, ich glaube sowas um... Nee. Dieses Jahr zwischen 13 und 15.
Zwischen 13 und 15 Mal. Ja, das ist schon einiges. Ne? Das macht man ja nicht aus Vergnügen.
Es war halt dieses Jahr die Entscheidung, wenn man was macht, dann muss man es zum richtigen Zeitpunkt machen. Mhm. Und wenn man am Schluss gesunde Trauben will, dann muss man früh anfangen. Das ist bekannt. Und das Ziel sind ja die guten Trauben.
Ja.
Und wenn man daran festhalten will, dann kann man, so, das sollte man nicht auf halber Strecke sagen, nee, jetzt lassen wir's, sondern dann, ja, bringt man's zu Ende und genauso dann bei der Lese.
Ihr habt ja überwiegend Rote, ne? Also vor allen Dingen Pinot. Ist ja keine ganz einfache Sorte. Wie war da die physiologische Reife, also die Reife der Tannine, Schale, Aromen? Wie würdest du das einschätzen im Vergleich zu den letzten Jahren?
Also wir haben eine super schöne, elegante Frucht in diesem Jahr. Und das kommt vor allem dadurch, dass wir die erste Regenwelle abwarten konnten und erst danach gelesen haben. Also wir hatten noch Glück in dem ganzen Witterungsverlauf insoweit, dass wir warten konnten, bis die Pinots reif waren. Und dann mussten halt alle zusammen ran und lesen. So wie der Fritz es schon gesagt hat, haben wir auch viel im Keller kontrolliert, ob es wirklich okay gelesen ist und zur Not auch eben nachsortiert.
Und die Zuckerreife hat auch gepasst?
Zucker war nicht so viel drin, aber wir wollen ja gar nicht so viel Zucker und dann Alkohol, von dem her hat es für uns gepasst.
Und was auch hier immer wichtig ist, die Säurereife, die pH-Werte, für die Haltbarkeit ja auch ganz wichtig. Wie sah es da aus?
Erstaunlich gut. Also wir haben die Trauben, die ersten, und dann Most, Maische immer wieder analysiert, weil wir damit gerechnet haben, dass irgendwann ein Punkt kommt, wo einfach die Säure schwindet wegen dem vielen Regen. Aber es war erstaunlich stabil. Also in dem Ganzen, und wenn man manchmal rausgeschaut hat und geschaut den Himmel und wie dunkel und wie viel Regen kommt und wiederkommt, wir haben einfach versucht, immer in den trockenen Phasen so viel wie möglich zu holen, dass die Trauben trocken nach Hause kamen.
Wie viel Erntehelfer hattet ihr?
Was hat man dieses Jahr? Ich glaube, da waren um die 70 Mann im
Okay,
Einsatz.
okay. Das ist natürlich eine schlagkräftige Truppe, ne?
Ja.
Und wenn ihr jetzt mal nach Lagen das differenziert, ihr habt ja im Breisgau Lagen, ne? Ihr habt im Kaiserstuhler Achkarren Schlossberg, ihr habt dann weiter im Süden Staufen, auch nochmal ein Schlossberg. Das sind ja unterschiedliche Terroirs, unterschiedliche Ausrichtungen, vielleicht auch zum Teil unterschiedliche Böden. Die Anlagen sind vielleicht auch unterschiedlich alt. Wenn ihr das mal differenziert jetzt, das, was ihr jetzt gesagt habt, so als generelle Einschätzung zum Jahrgang und auch zur Qualität der Trauben, gilt das unisono auch für all diese Lagen oder wie würdet ihr da das ein bisschen differenzieren wollen?
Also auch grundsätzlich kann man sagen, es bewahrheitet sich, je älter der Rebstock, je enger gepflanzt, desto unempfindlicher die Rebe und auch die Traube aufs Wetter. Das hat man dieses Jahr wieder über alle Lagen gesehen. Und dann haben wir zusätzlich gesehen, je besser die Lage an sich, je hochwertiger, ist wieder dasselbe Effekt, dass die Versorgung über den Boden und die lange Standzeit der Rebe in diesen Lagen dazu führt, dass man doch sehr robuste Rebanlagen hat, gerade wenn es um die Traubengesundheit geht.
Wo sind da die Bedingungen besonders gut?
Also wir haben wieder gesehen, Kaiserberg, der Wind ist sehr gut. Auch hier vor der Haustür, Schlossberg Staufen, das ist sehr gut. Also diese ganzen Top-Lagen bei uns, die Grundlage für die Lagenweine, sind ja oft sehr exponierte und windanfällige Lagen. Das war immer von Vorteil, auch dieses Jahr ganz insbesondere. Also wir mussten früher oft die Lagenweine aufgrund von der Zuckerreife, der allgemeinen Reife, relativ früh holen. Und dieses Jahr war es so, dass es gerade in den
Umgekehrt.
Toplagen manchmal ein bisschen umgekehrt oder zum selben Zeitpunkt wie eine Gutsweinlage, weil die einfach noch langsamer, ich will nicht sagen gemütlicher, aber entspannter gereift sind. Und da müssten wir halt ein bisschen Geduld haben, auch wenn schlechtes Wetter war, und sagen, nee, die halten noch durch. Also das musste man dieses Jahr sehr gut beobachten. Und es war auch interessant zu sehen, dass die nicht so reife Schübe gemacht haben wie eine einfache Lage.
Also doch dieses Jahr ein bisschen anders wie in den vergangenen 5, 6, 7, 8
Ja,
Jahren.
ein bisschen schon,
Ja,
ja.
ein bisschen schon, weil wir haben ja schon diskutiert, immer mal wieder das Thema, braucht es vielleicht sogar eine Neu- oder Umdefinierung der Grand Cru-Lagen, ne? Weil wenn es zunehmend wärmer wird und so weiter, dann kann es sein, dass die Lagen, die mal die letzten 100 Jahre als die besten galten, als Zuckerreife eher knapp war, dass die Dinge sich vielleicht ein bisschen verschieben, dass jetzt auch Ostlagen oder höher gelegene Lagen an Bedeutung gewinnen für hochwertige Weine. Aber in diesem Jahr, Armin, würdest du sagen, da hat sich doch wieder die klassische Premier- und Grand Cru-Lage gezeigt.
Also nicht alle, zum Beispiel im Kaiserstuhl, da war es ein paar Ecken auch so, dass diese klassischen ganz großen Lagen nicht so schön gereift sind, weil die waren dann notreif in der ersten Regenperiode.
Okay.
Aber die meisten, sagen wir 80% von den alten Toplagen, die waren gut.
Das heißt, der Achkarrener, der war zu früh.
Bei uns ging's, weil wir haben ja eine gute Kombination dastehen, was die Selektion angeht von den Rebstöcken, und die reift nicht so früh. Also es ist ein Grauburgunder, die nicht so früh, extrem früh in die Zuckerreife gehen. Das sehen wir immer an den Leseterminen, wann drumherum gelesen wird, wann wir lesen, dass wir einfach ein paar Tage Puffer haben. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, dass die einfach reifen können, wenn wir diese kühlen Nachttemperaturen haben. Dann haben wir einfach einen anderen Wein.
Ja, das galt jetzt für den Pinot mehr, was wir jetzt besprochen haben. Wie sah das denn aus? Ihr habt ja auch andere rote Trauben, internationale Sorten auch. Wie haben die performt in 2024?
Mit einer sehr späten Reife. Also wir haben die ganzen Pinots, Chardonnay, alles gelesen. Und dann war 4, 5 Tage fast Pause. Da haben wir diese internationalen Sorten an den ganz warmen Stellen gelesen. Es war nicht so Schlag auf Schlag wie sonst, sondern einfach ein bisschen mehr Zeit dazwischen.
Fritz, das ist dir entgegengekommen, ne? Weil es ein bisschen entspannter ist und auch zwischendurch machen wir tief durchatmen kann.
Ja, war schon ein Vorteil. Nur war es halt eben, es war halt schon schwierig halt dieses Jahr, weil das Wetter halt sehr durchwachsen war. War es wieder schön, dann hat es wieder gewechselt. Und man hat immer gedacht, jetzt kommt die große Wärme, dann kam es dann doch nicht richtig. Musste sehr viel Geduld haben eigentlich bei den späten Sorten.
Und wenn du jetzt mal drauf guckst, was da im Keller liegt, das ist nach allem, was jetzt auch Armin gesagt hat, ja alles in allem sehr vielversprechend. Ist natürlich noch viel zu früh, um jetzt besondere Prognosen da schon zu geben, aber wird es vielleicht kann man so viel sagen, wird es eher ein langsamer sich entwickelnder Pinot-Jahrgang oder wird es eher ein sehr schnell sich entwickelter Jahrgang? Wird es einer, der eher von der Frucht oder eher von der Kräuterwürze und von der Struktur lebt? Kann man da schon erste Hinweise finden?
Würde sagen, es wird eher ein langsamer sein, langsame Entwicklung, weil halt auch von der Reife her, von allem, das spiegelt es dann wieder. Und die Frucht wird sehr präsent sein, denke ich, dieses Jahr. Also halt nicht übertrieben, aber gut kombiniert mit Kräutern und mit anderen Aromen. Ich glaube, dass der Pinot vom Jahr muss halt sich auch darauf einstellen, wir arbeiten ja sehr stark dran, dass wir es sehr selektiv lesen, dann auch sehr gut sortieren und sehr, sehr kleine Erträge. Wir haben es ja vorher schon eingestellt und wir gesehen haben, dass die Jahrgang später wird, da haben wir die Erträge viel stärker reduziert wie normal. Und so haben wir versucht, das zu kompensieren, dass man einfach mehr Qualität über die Arbeit, über die Reduktion und über die Ernte reinkriegt praktisch.
Verstehe. Und all in mal gesagt, wie war denn die Menge? In anderen Regionen weiß ich, dass ja zum Teil es deutliche Mengeneinbußen gegeben hat. Wie war das bei euch?
Ja, es war auch so. Also war praktisch von der reduzierten Menge konnte man nochmal 30% abziehen. Also wir haben eh schon reduziert. Und dann gab es einfach aufgrund der Situation nochmal 30% weniger. Das war schon klein.
War eine kleine Ernte.
Ja. Aber die Trauben waren gesund und das Blattwerk war gesund. Wir haben also da sehr viel lang gemacht, dass wir mal gesunde und Trauben haben, gesunde Blätter haben.
Also da herrscht Zuversicht, was die Entwicklung des Jahrgangs anbelangt. Herrscht denn auch bei euch im Hause Zuversicht? Vielleicht können wir da auch die Lisa mal mit ins Boot holen, die ja auch für den Bereich des Büros, des Marketings, der Kommunikation nach draußen zuständig ist. Ist man auch zuversichtlich, was die Branchenentwicklung aktuell anbelangt? Weil ich rede natürlich viel mit Winzern und da herrscht ja manchmal auch ein bisschen Skepsis, wie der Markt sich entwickelt. Das Thema Alkohol, es gibt tatsächlich auch Einbußen am Markt. Wie sieht das Haus Wasmer, Lisa, wie siehst du es?
Ich sehe es positiv. Wir haben nämlich bei uns vor Ort eine wunderschöne Winothek und können hier viele Privatkunden begrüßen, die wirklich nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda zu uns kommen. Natürlich sieht man auch, wie es im LEH läuft und also Lebensmitteleinzelhandel und auch ja, dass dort auch ein Trend hin ist, vielleicht zu alkoholfrei. Nur wir konzentrieren uns auf das Geschäft, was uns Spaß macht und wo wir unsere Stärken haben. Und das ist eben viel im Privatkundenbereich und im Export, aber auch die Gastronomie. Also mein Empfinden ist, dass Corona war natürlich ein Schlag ins Gesicht, sage ich mal, besonders für die Gastronomie, aber sie hat sich gut erholt und davon profitieren wir auch mittlerweile wieder. Also ich sehe es positiv, natürlich ist aber der Markt generell angespannt.
Ja. Wenn du es mal aufteilst, wie viel macht ihr quasi über die Endverbraucher, die zu euch ins Weingut kommen oder die bei euch bestellen auf der einen Seite und was geht in den Handel und in die Gastro und vielleicht auch noch vierte Position, was geht in den Export?
Also jetzt nur mal grob geschätzt.
Grob, ja.
Ja, also ich würde schon sagen, dass die das Privatkunden mittlerweile sind wir bei 30% Export und Fachhandel, nehme ich mal zusammen, sind wir auch nochmal bei 30% und der Rest teilt sich auf Gastronomie und auch Lebensmitteleinzelhandel.
Okay. Ja, die Videothek ist tatsächlich, wie du es gesagt hast, ja sehr schön, die animiert zum mal vorbeikommen, ne? Und mal probieren, sich auch mal hinsetzen, ein bisschen zur Ruhe kommen. Das ist eigentlich eine schöne Gelegenheit, die Weine kennenzulernen. Wenn man gleichzeitig dann noch mit den Machern ins Gespräch kommen kann. Das hat was. Viele Winzer haben sich dagegen entschieden, ne? Die verkaufen im Grunde genommen fast 100% an Handel und Gastro, weil sie dieses Endverbrauchergeschäft nicht wollen, weil es natürlich auch arbeitsaufwendig ist, ne?
Das ist so, definitiv. Also wir haben auch immer, also eine Person ist immer komplett in der Winothek, meistens sogar zwei oder drei. Und wir nehmen uns auch sehr, sehr viel Zeit für jeden Kunden, dass er auch unsere Weine und das Weingut kennenlernen kann. Finde ich aber persönlich halt auch wichtig und wichtig für die Region, wichtig für den Tourismus. Also man sieht es ja an Ländern wie Südtirol. Die haben einen wahnsinnigen Tourismus und davon profitieren ja alle von. Und dort gibt es ja auch die Möglichkeit, auf die Weingüter zu gehen, die Weine zu probieren und dann direkt einzukaufen. Und das finde ich positiv. Also ja, ist einfach so eine Einstellung. Klar, ich kann auch verstehen, wenn andere Weingüter sagen, das wollen sie gar nicht, das bindet zu viel Arbeitskraft. Ja, nur wir haben uns für den Weg entschieden und wir hatten einfach eine große alte Scheune.
Ja.
Und haben auch lange überlegt, was wir daraus machen und wie wir das machen. Und letztendlich haben wir es dann ja ausgebaut und haben jetzt einen großen Probierraum, was wir schon kennenlernen dürfen.
Ja, genau. Also ich finde das A sympathisch und B ist es auch für viele Menschen ein Erlebnis, das dann dazu führt, ja, dass der Weingenuss im Anschluss sozusagen angereichert wird durch die Erfahrung, die man auf dem Weingut gemacht hat. Ne? Ja. Es bleibt einfach in Erinnerung, die Begegnung mit der Location, mit den Menschen. Vielleicht hat man sich auch mal die Mühe gemacht und hat einen Weinberg sich angeschaut. Also all das ist ja im Grunde letztlich etwas, was den Genuss dann im Glas und in Gesellschaft bereichert. Man kann sich erinnern, man kann darüber reden. Insofern will ich euch tatsächlich oder würde ich euch ermutigen, das genau auch so zu belassen. Es wird ja jetzt der 24., wenn ich richtig gerechnet habe, Gründung war 98, dann ist das der 26., 27. Jahrgang, der jetzt quasi im Keller liegt und darauf wartet, zu Ende zu gären vielleicht und dann auch in den Fässern noch ein bisschen zu reifen, bevor er dann released wird, bevor er dann in den Handel geht, in den Verkauf geht. Fritz, 1998, welche Situation beherrschte damals dich, dein Leben? Wie sah das Leben aus? Was hast du getrieben? Und vor allen Dingen, wie kam es dann zu, dass du gesagt hast, ich will dieses Thema Wein nicht nur per Genuss in meinem Leben haben, sondern ich will Weinmacher, Winzer werden?
Ich hatte schon früher Weinbau in der Stadt und habe den auch wieder abgegeben und habe dann mit Erdbeeren und Spargel Geld verdient, habe mich da betätigt. Und 1998 kam halt eine Möglichkeit, da kam ein Bekannter von mir, der sagt, da hinten im Malterling ist ein sehr gutes Gebiet, da gibt es jemanden, der will Reben verkaufen. Und da habe ich ein günstiges Angebot bekommen, habe da Möglichkeiten gesehen, das weiter auszuweiten da unten. Weil da war der Druck nicht ganz so groß vom Pachten, also die Konkurrenz war nicht so groß. Die Rebflächen suchten. Und da habe ich eben eine Fläche gekriegt mit der Ernte und habe die dann gekauft mit der Ernte. Und dann fing es dann los. Und das war eine bombare Sommerhalde, weil ich das erste Parzelle gekauft habe.
Okay.
Und dann haben wir die ausgebaut und auch im Barrick fast dann schon. Und dann ging es dann langsam los mit Barricks und dann Frankreich reisen und habe mir so halt rumgehört, wo kann man was lernen. Dann habe ich ein paar Weltreisen gemacht, halt Reisen in Weinbaugebiete, überall auf der Welt, wo es Pinot gab und auch andere Sorten, war ich unterwegs. Und für uns war halt Frankreich vom Ausbau her, von der Ausbaustilistik, war halt das Vorbild für uns eigentlich, weil das ja unsere Richtung ist, unsere Weinstilistik. Also Neuseeland ist eine ganz andere Richtung, Oregon ist eine andere Richtung. Und so kam das halt dann dazu, dass man dann immer sich weiterentwickelt hat, im Weinbau wie im Keller. Man habe dann praktisch auch eben alle oft neu gepflanzt, weil die alten Anlagen, war sortenmäßig, hat es nicht gepasst. Und auch die Anlagen an sich waren zu eng, nicht bearbeitbar mit Maschinen. Und so haben wir dann rüber französische Klonen gekauft und auch eng gepflanzt, 10, 12 Stück geprägt da, flachwachsende Unterlagen. Und dann ging es halt peu à peu weiter, dann mit Chardonnay genauso. Und so hat man sich dann immer jedes Jahr wieder einen Schritt weiter gewagt oder wieder weiter entwickelt. Von dem Keller wie von der Außenwirtschaft.
Das heißt, nochmal zurück, du hast dann doch relativ früh auf den verschiedenen Ebenen gleich sozusagen hohe Ansprüche realisiert. Du hast gerade gesagt, französische Klone, Unterlagen, Engpflanzung. Das ist ja normalerweise etwas, was man wirklich nur dann macht, wenn man arbeitmäßig viel Handarbeit und viel Arbeit im Weinberg investieren will und wenn man tatsächlich auch ja hohe Qualitäten anstrebt.
Ich habe dann die ganzen Literatur gelesen, da habe ich halt immer geschaut, wer damals der Beste war und da bin ich halt mal hingereist. Und auch so hat sich das Ganze entwickelt dann, weil da ist immer, wie beim Sport halt, bestrebt man immer das Beste zu machen. Und wenn man das Beste machen will, gehört das beste Werkzeug dazu. Also in dem Sinn dann die Rebstücke, die Veredelungen, die Lage ist ganz entscheidend. Und der Keller, also die Ausbau-Thematik, die Franzosen haben, offene Maischegärung, so wenig wie möglich, also eingreifen irgendwie mit Technik, also alten Methodik wie vor 60 Jahren im Endeffekt oder 100 Jahren.
Ja, hattest du denn eine Ausbildung schon mal gemacht als Winzer?
Ja, ich bin Landwirtschaftsmeister vom Beruf und halt ausbildungsmäßig. Ich habe mir am Blankenhausberg eine Fremdlehre gemacht. Da habe ich also die Boden und die ganze Geschichte des Kanter, ja, das war für mich nicht neu. Mit der Mutter Erde habe ich mein ganzes Leben lang gearbeitet. Ich weiß, wie man mit der umgehen muss. Es ist das höchste Gut, dass man als Landwirt oder als Winzer hat. Gibt nichts Höheres, weil davon lebt man. Und die muss man gut behandeln, damit man gute Erträge und auch gute Zukunft hat mit dem Boden. Und da habe ich bald eben über Grund dann die Böden beobachtet oder halt geschaut, wie, was für Böden braucht man, verdiente Qualitäten oder was für Unterlagen oder Rebstücke. Das haben wir alles ein bisschen abgespickt, dann, wo dann die guten Lagen sind, die besten Lagen, ohne Kunde und so. Und hat dann versucht, solche Lagen im Breisgau zu finden und da dann diese Reben anzupflanzen, die von Frankreich kommen und da auch veredelt worden oder gezüchtet worden, um eben an die Qualitäten ranzukommen.
Was waren denn jetzt wenn du mal diese knapp 30 Jahre Revue passieren lässt, was waren denn vielleicht Meilensteine? Also du sagst, hier, da, das war so ein richtig, richtig wichtiger Einschnitt vielleicht was die Bewertung deiner Weine am Markt anbelangt oder ein besonders gelungener Jahrgang oder dass du gesagt hast, jetzt habe ich das Barrique, den Barrique-Ausbau auch richtig verstanden und richtig im Blick. Was waren wichtige Meilensteine?
Am Anfang haben wir halt immer die guten Barriques genommen, aber am Anfang haben wir immer zu starke Toastungen genommen. Man musste auch sehr viel lernen, im Barrique umzugehen. Und auch das Natürliche, also die Reben, also da haben wir auch viel gelernt. Wir düngen fast gar nichts mehr gegen früher, einfach um die pH-Werte nach unten zu kriegen. Und früher war das ja von der Geschichte her, was man gelernt hat früher in der Weinbauschule. Düngung ist jetzt total passé eigentlich, weil man durch die kleinen Erträge braucht man gar nicht mehr viel düngen, noch gar nichts mehr düngen eigentlich. Das ist, und dann durch die Einsaaten kriegt man den Stickstoff auch in den Boden rein. Da hat sich sehr viel geändert. Da muss man an der Kultur selber muss man auch viel lernen, einfach umzugehen und sagen, man darf nicht mehr wie zweimal die Reben schneiden, also oben im Sommerschnitt. Sonst ist das Wachstum zu stark und sonst geht die Energie irgendwo anders hin, anstatt an die Trauben. Das waren immer so Fortschritte, die nach und nach kamen, dann, wo man gelernt hat.
Und du reist heute noch nach Frankreich ins Burgund und taust dich dort auch mit Kollegen, mit Winzern aus?
Ja, klar, das ist immer noch umgebe. Auch wenn die Packungen haben, halt Veranstaltungen mit Weinverkostungen. Versucht man, dass man irgendwie reinkommt oder dass man da was probieren kann.
Gab es denn auch mal in dieser Zeit Rückschläge, wo du sagst, Mensch, das hat mich zurückgeworfen oder vielleicht auch, wo man dann wichtige Rückschlüsse oder auch Lehren draus gezogen hat?
Man wollte halt einfach, am Anfang hat man immer gedacht, man muss düngen und das war, ich habe da ein paar Jahre gebraucht, um das zu verstehen, dass man gar nichts mehr düngen braucht, weil im Boden genug drin ist, das reicht für die kleinen Erträge. Und dann hat man gemerkt, dass Stück für Stück die Qualitäten besser wurden, die pH-Werte wurden besser, die Weine wurden irgendwie viel stabiler auch, also vom Ausbau her, von der Lagerfähigkeit her, über den tiefen pH-Wert.
Und gab's Förderer oder Unterstützer, Menschen, die dich auf deinem Weg ein Stück weit auch mal gefördert oder begleitet haben, denen du heute, wenn du jetzt im Podcast die Gelegenheit hättest, mal ein Dankeschön sagst?
Ja, da waren schon viele Wegbegleiter, mein Vater Armin sowieso, der hat immer im Keller, hat immer sehr viel geholfen, und sehr viel Ahnung gehabt. Und dann Dr. Jörger hat immer mit, wenn es um pflanzenbautechnische Sache ging, war immer der Ratentat zur Seite. Weil das war immer ein großes Problem. Wie macht man die Blätter weg, damit man irgendwie keine falschen Tannine oder damit der Stock irgendwie nicht negativ beeinflusst wird, dass man nur bis zur ersten Traube die Blätter wegmacht. Und das war schon immer dann ein Stück weiter, haben wir viel diskutiert, wie macht man das, wann stutzt man die Reben und die Entblätterung waren heute auch sehr differenziert, immer der Sonne abgewandt und dass man nicht so viel entblättert, dass einfach noch ein bisschen Schatten da ist. Dass ich, ist einfach das Problem, wenn man so viel Blätter entfernt, die Sonne, die nimmt ja die ganzen Aromen weg dann, also die starke Sonneneinstrahlung.
Ja, diese Dinge, was man im Weinberg tut und nicht tut, geschieht ja auch nicht im luftleeren Raum, sondern muss sich immer auch sozusagen messen lassen an den Rahmenbedingungen. Ne? Und die haben sich ja in den letzten 20 Jahren auch verändert. Das Klima hat sich verändert, es ist insgesamt wärmer geworden. Es gibt Extremwetterereignisse, mit denen man irgendwie auch umgehen muss, mit denen man rechnen muss und muss sich präparieren, damit man nicht überrascht wird. Wenn du da mal zurückguckst, 20, 25, fast 30 Jahre, was waren da die wichtigsten Entwicklungen, die du da hast erleben dürfen oder erleben müssen?
Also wie gesagt, nochmal gesagt, über die Klone oder über die Engpflanzung war es eine ganz andere Weinqualität, wie die alten Stöcke, die ich gekauft habe oder gepachtet habe. Das war eine ganz andere Geschichte, weil es einfach, die waren Pinos sind halt viel filigraner, viel feiner. Die deutschen Klone sind halt mehr kräftiger, haben mehr Volumen, aber haben nicht die Finesse wie die Pinot-Klone. Das war mal ein ganz gravierender Unterschied. Die Klone brachten schon viel mit sich, oder auch Selektion Massal, wie man es nennen mag, wo man jetzt viel machen, dass man gar nicht mehr auf Klone gehen, sondern eher auf freie Selektion, oder also nicht mehr nur auf ein Klon, sondern auf mehrere Klone, eine Mischung oder eine Auslese von vielen unterschiedlichen, sagen wir mal. War schon gravierend dann über die Geschichte. Dann kam einfach eine andere Qualität rein. Boden haben wir anders bearbeitet, hat er viel mechanisch gemacht. Und so kam man Stück für Stück, jedes Jahr ein Stück weiter, haben wir gesagt, jetzt müssen wir das noch ändern, dieses noch ändern. Man hat schon mit einem hohen Niveau angefangen, aber irgendwie haben wir trotzdem jedes Jahr gemerkt, irgendwo fehlt noch was und muss man noch was verändern. Und so versucht man halt, man wird ja nie aufhören, das zu verändern, oder? Im bringenden Maße.
Ja, erstens will man besser werden, klar. Aber wie gesagt, auch das, was ich eben angedeutet habe, man muss ja mit den Rahmenbedingungen des Wetters, des Klimas zurechtkommen. Und da umso vitaler und gesünder und widerstandsfähiger oder wie man heute sagt, resilienter so ein Weinberg und die einzelnen Rebstöcke sind, umso besser gelingt das, Armin, oder?
Kann man grundsätzlich sagen, ja, genau so ist es. Wenn man auch in diesen Jahren, wie jetzt gerade erlebt, die Möglichkeit hat, wie es auch vorhin der Fritz gesagt hat, noch warten zu können, dann ist es ein fast schon ein Geschenk. Und das gründet darauf, dass eben Jahr für Jahr Kleinigkeiten verändert wurden. Und immer dran geblieben wurde, immer weiterzumachen, an der Qualität zu arbeiten.
Die Vorarbeit ist entscheidend. Auf den Markt habt ihr wenig Einfluss, aber auch der hat sich ja über die letzten 25 Jahre, denke ich, verändert. Ich denke, über eine ganz lange Wegstrecke hat sich der Markt speziell auch für hochwertige Weine, wie ihr sie ja überwiegend produziert, gut entwickelt. Und das heißt, dann macht die Arbeit natürlich auch nochmal so viel Spaß, wenn man das am Markt honoriert bekommt, was man da abgefüllt hat.
Also für uns und auch gerade jetzt auch aus meiner Sicht ist es oftmals sehr lehrreich und interessant, wenn man Kunden in der Winothek trifft und die so berichten, wie sie das Weingut verfolgt haben oder begleitet haben und auch sehen, was sich entwickelt hat. Und dadurch entsteht einfach ein sehr interessanter Austausch oftmals auch, dass auch die Kunden wahrnehmen, wir verändern uns immer noch, wir werden uns auch immer etwas verändern. Nicht mit ganz extremen Umbrüchen, aber immer mit Feinheiten.
Verstehe. Das heißt, die grobe Richtung habt ihr längst justiert, da seid ihr auf dem richtigen Weg. Jetzt gilt es im Grunde darum, kleinere Stellschrauben zu bemühen, um noch besser zu werden.
Ne? Ja, ich denke, das kann der Fritz auch was dazu sagen. Wir sind jedes Jahr in der Diskussion um Kleinigkeiten, die aber für uns groß sind, weil sie wichtig sind. Das sind Grundsatzentscheidungen. Ja, wie viel ganze Trauben kommen rein? Wie lange lassen wir das Ganze auf der Maische liegen? Oder es fängt ja schon viel früher an. Lässt man einen Weinberg, wie er ist, oder schneidet man ein paar Trauben raus? Wenn ja, wann und welche und solche Sachen. Da geht's los, wenn man Richtung Ernte denkt, und dann geht's immer weiter in der Erntezeit. Und gerade wie in diesem Jahr haben wir die Nerven, können wir noch ein bisschen warten, einen Tag, zwei Tage. Ja, das sind Kleinigkeiten, die am Schluss viel aufmachen.
Ja, das sind im Weinberg Kleinigkeiten, das sind im Keller, hast du es ja angedeutet, Kleinigkeiten. Entscheidend ist aber jetzt auch, wie seid ihr dazu gekommen, letztlich primär ein Pinot-Weingut, also ein Spätburgunder-Weingut zu werden. Ich habe verkostet auch andere Sorten, Grauburgunder, Weißburgunder und Chardonnay. Ich glaube, ich hatte auch Gelegenheit, einen spannenden Syrah und einen Cabernet zu probieren. Aber letztlich sind es, glaube ich, über 60% Pinot.
Pinot war halt in unserer Region, war ja die Traubensorte. Bechtin, und damals war ja ein Wahnsinnsboom mit Pinot, wenn ich angefangen habe. Da wollten ja alle Pinot machen, und halt Pinot war damals ja auch Problem, das gab keine guten. Es gab zwei, drei Weingüter, die sehr grandiose Pinots machten. Aber das Gros in Deutschland war weit hinten an, wenn man es mit Frankreich vergleicht. Da haben sie unglaublich viel getan, die letzten 20 Jahre, was Qualität in Deutschland anbelangt. Das hatte man ja früher nicht so gekannt. Also Pinot Maischegärung, Pinoklone, Filigrane. Früher hat man immer versucht, ganz schwere Rotweine mit viel Tannin, also richtig, die einfach so überwuchtig waren von allem. Nicht so die Filigranität hatten, wie die Pinot das zeigen, die, das Feine, das Elegante, das im Mund lange stehen bleiben. Und das hat erst das kann Pinot schon sehr gut. Und das war eine ganz andere Winemaking, ganz andere Anbau. Da wurde eigentlich alles auf den Kopf gestellt, was bisher in Deutschland oder was man in Deutschland bisher gelernt hat.
Also du hast damals einerseits da eine Marktchance gesehen, aber du hast auch gesehen, dass jetzt auch in deinem Umfeld viele, viele die Herausforderung Pinot gesucht haben, ne? Auch wenn auch noch nicht immer zu einem guten Ende gebracht.
Ja, es waren ein paar so Leuchttürme da in der Gegend, die da sehr stark das forciert haben, was sehr gut sind, wo heute ganz vorne sind. Und das haben wir halt gesehen, dann haben wir gesagt, das muss ja auch machbar sein, gleichem Boden, gleichem Klima. Und so hat es halt immer, gibt es halt immer mehr Dynamik in die ganze Geschichte rein, dass halt einfach das Pinot, der Pinot in Baden einfach mehr Bedeutung findet und auch also mehr an Qualität zunimmt. Also brauchst du heute vom Burgund also nicht mehr verstecken, weil wir sehr viel aufgeholt haben. Auch die Klarheit der Weine ist auch ganz entscheidend. Das war ja früher im Burgund auch ein Problem, dass man keine so klaren Weine hatte. Was er jetzt aufgedreht hat. Aber das Feine, das Filigrane, das ist schon eine Herausforderung, das so hinzukriegen. Und da muss halt auf jeden Jahrgang wieder einzeln eingehen. Also auch vom Anbau, vom Ausdünnen. Vielleicht die Jahrgänge muss man halt stärker reduzieren, noch mehr wegschneiden, um das zu kompensieren, was der schlechte Jahrgang so in sich hätte.
Ich habe vor ein paar Wochen mal mit dem Paul Fürst gesprochen, der sagt, wir haben zwar viel aufgeholt, also da würde der dir auch richtig zustimmen beim Pinot, aber er glaubt, wir sind immer noch vielleicht 10, vielleicht auch 20 Jahre gegenüber dem Burgund hinterher.
Na, ich meine, das ist halt ein anderes Klima, nochmal ein anderer Boden. Man wird es halt, das 1:1 wird man wahrscheinlich nicht kriegen, aber wir haben den Pinot, den wir haben, ist auf jeden Fall, ich glaube, langsam deutsche Pinot weltweit auch anerkannt und er hat schon nochmal Zertifikat bekommen.
Er meinte, einerseits die Erfahrung mit den Barriques und auch die Qualität der Hölzer, die Qualität der Klone oder der Selektion Masal, die man so bekommt, da sagt er, das Beste behalten sie, wenn's irgendwie geht, behalten sie in der Region.
Ja, man kann ja Eigenselektionen machen, man kann ja mal die bisschen Klone holen, kann man Eigenselektionen machen im eigenen Betrieb. Ich hatte einen Schritt wieder weiter, da sind wir jetzt ja dran, dass man da wieder aus dem eigenen Betrieb wieder eigene Erfahrungen sammeln. Natürlich ist es halt sehr langwierig, weil da gehen halt dann immer gleich 2-3 Jahre drauf, bis man erst einen Ertrag hat. Und dann sieht man erst, wie das sich entwickelt dann.
Nun seid ihr ja im Markgräfler Land. Da wundert es einen ja doch ein bisschen, dass da überhaupt kein Gutedel im Portfolio auftaucht.
Doch, ein Gutswein.
Ah, doch, Lisa. Doch, okay. Der ist mir tatsächlich dann entgangen, als ich bei euch war.
Ja, das kann sein. Also unser Fokus ist wirklich auf den Burgundern. Und der Gutedel, der gehört hier dazu ins Markgräflerland. Ja. Da machen wir aber keine Experimente. Da ist wirklich ein solider Gutswein, Gutedel da. Und der ist auch sehr beliebt. Ja, ist ein leichtes... ja, schön leichter Gutedel.
Ja, Lisa, und wie ist das mit den anderen weißen Sorten? Welche sind im Anbau noch und in welchem mit welchem Anteil?
Ja, also die Chardonnay, Weißburgunder, Grauburgunder. Das ist so der größte Anteil. Dann haben wir noch Sauvignon Blanc. Dann Bionier, das ist etwas speziell.
Ah ja.
War auch am Anfang ein bisschen speziell zu verkaufen, weil wir hier im Badischen sind und dann standen so die Kunden vorm Regal und haben dann gemeint, was ist denn ein Viogner? aber letztendlich haben wir mittlerweile eine große Fangemeinde. Genau, und die Pyramide ist bei uns auch so aufgebaut, Gutsweine, das sind die gute Basis. Ist auch mengenmäßig natürlich am meisten davon da. Die sind im Stahltank ausgebaut, haben eine wunderschöne Frucht und Frische und werden natürlich auch entsprechend früh abgefüllt. Das heißt, wir füllen jetzt zum Beispiel den 24er dann nächstes Jahr im März für die Gutsweine. Dann kommt als nächste Stufe die Premiumweine. Da nutzen wir, also das sind andere Parzellen, das sind spezielle Lagen, die wir ausgewählt haben für die Sorte und für Premium und die werden dann den Ertrag reduziert, kommen dann auch ins Barrique für die Gärung und reifen dann nochmal für 12 Monate im Barrique und bei der Pyramide sind wir dann bei den Lagenweinen. Da ist nochmal weniger Ertrag und es sind eben ganz kleine Parzellen, die wir auswählen, die unsere Lagenweine dann sind. Jetzt im Weißweinbereich habe ich das so erklärt, wie wir da ausbauen. Im Rotweinbereich machen wir, also sind alle Weine von Gutswein über Premium über Lagenweine im Barrique gereift. Natürlich haben wir da unterschiedliche Belegungen und unterschiedliche Tonnellerien, unterschiedliche Toastungen. Genau, aber letztendlich ist da das, wie wir herangehen, von der Auswahl der Reben gleich über den Weißwein und dann später im Keller sind alle, ist die Vorgehensweise gleich.
Hat es jetzt da nochmal größere Veränderungen gegeben über die letzten Jahre oder ist der Rebsortenspiegel quasi jetzt relativ stabil?
Also ganz zu Beginn hat er aber ja 100% Spätburgunder gehabt, hat dann aber schon recht früh natürlich dann auch Weißburgunder, Chardonnay, Grauburgunder entweder gepflanzt oder Reben übernommen. Er hat aber auch solche, die internationalen Rebsorten gepflanzt, dann mit Syrah, Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon. Somit hat sich das immer weiter erweitert, sodass wir hauptsächlich Burgunder, aber auch einen kleinen Anteil an internationalen Rebsorten haben. Ja.
Ich war gerade die letzten Wochen immer mal wieder auch unterwegs, unter anderem an der Mosel und im Mittelrhein. Was ich da gesehen habe, ist ja, dass immer noch relativ viele Flächen brachliegen, dass es Winzer gibt, die aufhören, dass es Winzer gibt, die gerne ihre Anlagen verpachten oder verkaufen wollen. Also für andere Winzer durchaus Möglichkeiten, da nochmal sich zu vergrößern. Wie ist das bei euch in der Region und wie sind in der Hinsicht eure Pläne? Also denkt ihr daran, wenn sich die Gelegenheit gibt, gute Lagen verfügbar sind, da noch was dazu zu nehmen oder ist auch da bei euch, seid ihr da in der Hinsicht gesättigt?
Also dann mache ich halt so, wenn man gute Lagen bekommt, ganz gute Lagen, da kann man das Beste nochmal aussuchen, aber normale Lagen haben einfach genug, einer wenn man noch einen Austausch da hat, mal.
Ist denn Bewegung da? Sind neue, sind durchaus nochmal Lagen verfügbar?
Ja, oder? Ist viel Bewegung da momentan und das ist halt einfach Situation bei den Genossenschaften ist nicht gerade gut bei uns in Baden. Und da sind immer Bewegungen da, wo Nebenerwerb aufhören oder Betriebe, die anderweitig organisiert sind, Reben abgeben. Es gibt immer noch Möglichkeiten.
Aber die Genossenschaften haben zu kämpfen, das ist absolut, absolut richtig. Und Zukunftspläne, was das Rebsortenportfolio anbelangt, gibt es auch, denkt ihr nach, über Piwis oder Ähnliches?
Ich hatte schon mal Piwis, aber die Qualität der Piwis ist halt immer ein Problem, dass man da ganz oben kommt man nicht hin. Und ist so eine Zwischenlösung mit Piwis. Also für mich ist Piwi keine Option.
Armin, für dich auch nicht?
Also wenn man das als Pinot und Chardonnay Weingut sieht, wo wir jetzt sind, da ist es einfach so, dass wenn man den Fokus da drauf legt, dann tun sich die Piwis sehr, sehr schwer, auch nur annähernd daran zu kommen. Das ist für mich eine andere Weinwelt, eine ganz andere Welt.
Ja, ist zwar auch eine, die noch im Werden ist, also da ist natürlich noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, also auch was Qualitätspotenziale anbelangt, wenn die mal älter sind und wenn man vertrauter mit ihnen ist, dann kann sich das natürlich noch anders darstellen, als es sich heute darstellt. Aber ist klar, wenn ihr quasi da ganz klaren Fokus auf die zwei Top-Sorten Pinot und Chardonnay habt und da auch ein gewisses Niveau erreicht habt, da jetzt zu sagen, wir machen da nebenbei noch eine andere Piwi-Schiene auf, das ist eine andere Welt, das ist wohl wahr.
Also es ist einfach eine andere Geschmackswelt und auch eine andere Kundenwelt natürlich. Mhm. Also wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die gerne und viel Piwis trinken, die kommen mit Chardonnays, wie wir das machen, oder mit Pinots in der Finesse, wie wir das anstreben, oftmals nicht zurecht und umgekehrt genauso. Mhm. Mhm. Das ist einfach ein anderer Geschmacksprozess, auch in der Geschmacksfindung, oftmals auch einhergehend mit Lebensgewohnheit, was das ganze Essen betrifft. Das ist mein Eindruck.
Ja, ja, ich kann das nachvollziehen. Andererseits haben wir ja die Forderung oder das ambitionierte Ziel, 2035 30% Bio-Weinbau hier in Deutschland realisiert zu haben. Und ich glaube, ohne ein Wachstum bei den pilzwiderstandsfähigen Rebsorten ist das nicht zu bewerkstelligen. Was meint ihr?
Ja, das wird sehr sportlich.
Ja, die Jahrgangsentwicklung der letzten Jahre, gerade auch wieder 24, hat ja den ein oder anderen Biobetrieb vor große Probleme gestellt.
Ja, das liegt halt daran, dass ja mit die Phosphorsäure ist halt. Ohne die ist halt Bioanbau sehr, sehr schwierig. Und die sind ja auch dran, dass sie das genehmigt bekommen. Und die EU-weit, weil sonst Bioanbau sehr schwierig ist bei uns. Weil wir haben ja sehr hohe Regenmengen in unserer Region. Und da ist mit Peranuspa, ist ja anders wie im Elsass mit 300 Liter. Und wir haben bei uns 800, 900 Liter Niederschlag. Mhm. Da ist der Druck ja viel immenser und viel größer. Das ist dann, also machen wir es sehr, sehr schwierig. Und zum Teil mit, die Bio haben diese ja zum Teil Totalausfälle.
Ja.
Das ist auch sehr, sehr schwierig mit so Niederschlagsmengen. Das ist unglaublich, wenn man damit klarkommen muss oder kann.
Ja, zum Glück kommt der ein oder andere Bio-Winzer kommt damit klar. Aber wenn die Betriebe größer sind und man nicht, du hast es ja vorhin gesagt, man musste jetzt 2024 beim Pflanzenschutz ziemlich auf Zack sein und musste punktgenau draußen gewesen sein. Und wenn man eben die Schlagkraft nicht hat und hat trotzdem einen größeren Biobetrieb, dann kann man eben nicht mehr punktgenau Pflanzenschutz betreiben und dann wird es ein Problem. Ein anderer Punkt ist tatsächlich die Phosphonate, die du angesprochen hast, Fritz. Die waren ja bis 2013 erlaubt, als Pflanzenstärkungsmittel eingestuft und sind dann in andere Kategorie gewandert. Wie schätzt ihr die Bestrebungen Deutschlands innerhalb der EU ein, das wieder rückgängig zu machen?
Wir sind ja dran mit Unterschriftensammlungen, Verbände und Institutionen, die sind ja dran, mit da Einspruch zu erheben und das auch durchzukriegen, dass das halt genehmigt wird, weil wie sonst, also für die Biowinzer, also kein guter Zustand, weil ich könnte jetzt sagen, sie alle 3 Jahre eine Missernte oder alle 4 Jahre. Das muss ja ein Betrieb ja überleben können.
Ja. Ja.
Jetzt nur ein Bio heißt ja nicht weniger Spritzen, Bio heißt mehr Spritzen. Und also der Bioanbau muss ja mindestens doppelt so viel spritzen wie die konventionelle, sonst haben sie dieses Jahr keine Chance gehabt.
Lasst uns mal ein kleines bisschen noch über die Stilistik eurer Weine reden. Als ich sie verkostet habe, ich habe eine ganze Reihe von Chardonnays auch verkostet, von Weiß- und Grauburgundern. Ich erinnere da den Staufener Schlossberg Chardonnay, den Herbolzheimer Kaiserberg. Das sind ja zwei Weine zumindest, die ich in Erinnerung habe, die blind verkostet so mir hätten auch aus dem Burgund oder aus zum Teil auch aus dem Jura, wo auch immer, wo gute, spannende, letztlich nicht von der Frucht geprägte Chardonnays entstehen, sondern Chardonnays mit sehr viel Grip, mit sehr viel Salzigkeit, mit großer Intensität und Vitalität am Gaumen. A, was ist notwendig, damit das so wird, wie es ist? Und zweitens, wie würdet ihr in euren Worten die Stilistik eurer Chardonnays auf den Punkt bringen?
Die Herausforderung in wenigen Worten. Es geht vor allem um die Lage. Und dann geht's wieder um die Lage und nochmal um die Lage. Als die Entscheidung kam, Lagenwein zu machen, sowohl weiß als auch später rot, wollten wir das, was wir sehen, fühlen, schmecken, erleben in einer Lage, in den Wein und somit später ins Glas bringen. Das ist die Idee hintendran. Und jede Lage hat ihre Eigenheit, die dann im Erntezeitpunkt gipfelt. Ich glaube, dieses sich unterordnen unter die Gegebenheiten vor Ort und danach zu entscheiden immer wieder aufs Neue, was tun wir, wie handeln wir, wie gehen wir mit der Lage um. Das würde ich sagen, das bringt es auf den Punkt, damit man nachher das hat, was wir haben im Glas. Diese Kombination aus der Struktur, der Kraft, der Mineralik, der Komplexität und dennoch als oberstes Ziel die Finesse. Das ist uns wichtig bei den Weißen.
Hört sich auch im Ergebnis super an. Das ist ja tatsächlich auch das, was ich im Grunde genommen gespürt und selbst bei der Verkostung empfunden habe. Trotzdem, es ist auch ein bisschen einfach, ne? Zu sagen, wir versuchen die Lage zu verstehen, wir versuchen das Potenzial dieser Lage dann letztlich in die Flasche zu bringen und dann ist das mehr oder weniger, wenn uns das gelingt, von selbst mineralisch, finessenreich und hat eine gute Struktur. Da wird jeder, der jetzt nicht in der Materie drinsteckt, fragen, ja, aber wie gelingt das? Von selbst geht das ja nicht.
Es gehört, glaube ich, sehr viel, ja, schon Disziplin auch mit dazu. Weil das hört sich jetzt leicht an, alles zum richtigen Zeitpunkt zu machen. Aber wenn man dann drei gute Lagen am selben Tag doch lesen muss, weil dieses Jahr das Wetter gerade so ist, um das nur mal auf die Lese zu beschränken, dann muss man das irgendwie hinbekommen. Und dann kann man nicht abends sagen, so jetzt ist aber Feierabend, bevor nicht alles gepresst und versorgt und in den Fässern ist. Und das sind halt viele, das ist die Summe der Kleinigkeiten, die es ausmacht. Ja, dass wir halt dann auch neben der Presse stehen, den Saft probieren und sagen, passt es, wie wir immer gepresst haben, oder müssen wir schauen, haben wir dies Jahr was anderes? Pressen wir nicht so viel, nicht so stark, nicht so schnell? Lassen wir die Trauben vorher eine halbe Stunde stehen, eine Stunde? Gehen sie direkt auf die Presse? Wie ist der Jahrgang? Wie schnell kommt der Saft? Wie schmecken die Trauben? Wie sind die Kerne? Wie? Viele Fragen, auf die wir Antworten finden müssen und das alles in sehr schnell, kurzer Zeit.
Ja, ja. Also da spielt natürlich auch eure Sensorik eine große Rolle, weil ihr begleitet ja diese Prozesse, du hast gerade gesagt, ne, da bestimmt der Pressdruck, So habt ihr das mal angefangen und dann wird probiert und dann wird hingeschaut und gerochen und dann muss man zu dem Ergebnis kommen, das passt jetzt oder wir müssen den Pressdruck reduzieren oder erhöhen.
Ja, oder den Rest verwerfen und sagen, nee, das, was jetzt am Schluss läuft, das passt nicht, das ist nicht Lagenweinniveau, weil es dünn, bitter, wässrig, was auch immer wird.
Ja.
Und im letzten Jahr war es vielleicht wie ein Elixier aus Honig und Saft, ja.
Das heißt, man muss in jeder Phase hellwach sein, ne?
Wäre von Vorteil.
Ja, und Business as usual, so wie wir es immer gemacht haben, das hilft auch nicht immer, ne?
In dem Punkt, man muss wach sein schon. Das ist genau unsere Aufgabe. Wach zu sein, da zu sein, zu handeln, zu agieren.
Und bei euch spielt ja auch die Auswahl der Fässer eine große Rolle. Welche Fässer, welches Toasting, speziell bei den Lagen Weißwein und bei den Pinots. Braucht man da heute auch gute Beziehungen ins Burgund oder in andere Regionen, um an die guten Fässer ranzukommen?
Würde ich schon sagen. Also die Fässer, die wir haben, sind langjährige, nicht nur Lieferanten, sondern auch Partner. Die sind wichtig für uns, weil das ist eine Vertrauenssache. Wir arbeiten jahrelang im Weinberg, um den Weinberg an den Punkt zu bekommen, dann ein ganzes Jahr für die Ernte. Mhm. Und dann liegt der Wein ein Jahr da drin und wenn das nicht passt, dann haben wir einfach einen großen Fehler.
Dann habt ihr ein Problem.
Faktor. Mhm. Ja. Das ist auch ein sehr großes Vertrauen, dass die Hölzer so sind, wie wir sie ordern, dass die Toastung so ist, wie wir es ordern. Da ist auch viel Kommunikation notwendig.
Arbeitet ihr da mit einem Fassmacher zusammen oder mit unterschiedlichen?
Mit unterschiedlichen. Mhm. Ja.
Okay. Dann für Weißweine ist es ein anderer wie für Rotweine oder nach was?
Es geht, so komisch es sich anhören mag, auch wieder um die Lage. Wir haben rausgefunden, auch das, was der Fritz ja vorhin gesagt hat, beim Umgang mit dem Barrix, da mussten wir einfach viel, viel über unsere Lagen lernen. Es gibt Lagen, die vertragen bestimmte Tollerien, die vertragen sich sehr gut, es ist eine Symbiose, das passt zusammen. Mhm. Und andere Lagen mit anderen Tonnellerien und anderen Holzselektionen. Ja.
Das kriegt man erst mit der Zeit raus, ne?
Man hat ja immer nur einen Jahrgang im Jahr zum Probieren und Testen und auch ein bisschen Versuche machen, das gehört ja dazu. Wir wollen ja weiter.
Beschreib mal in ein, zwei Sätzen, 5 eurer Pinots. Ich nenne sie dir. Den Gutspinot.
Ein hoher Einstieg, würde ich sagen, weil wir beim Gutspinot all das mit reinbringen, was wir bei den Lagenweinen auch machen. Die ganze Sache, dass sortiert wird. Du hast vorhin mal den Fritz gefragt, was auch so ein Rückschlag vielleicht war, der sich positiv gewandelt hat, da musste ich vorhin sofort an unsere Gutsweinlagen denken mit Dichtpflanzung. Mhm. Das sind grandiose Weinberge, weil ganz eng gepflanzt, 10.000, 12.000 Stöcke pro Hektar, was nach ein Gutswein kommt, weil die Lage einfach eine Gutsweinlage ist. Da sieht man auch eine Dichtpflanzung und bester Weinbau hebt die Lage nicht auf ein Lagenwein- oder Premium-Niveau. Aber es spiegelt den Inhalt unseres Gutsweins. Einfach, er ist ein Gutswein, der gemacht wird wie ein großer.
Und ist im Antrunk easy peasy oder doch so anspruchsvoll, wie du es gerade formuliert hast?
Er ist durchaus zugänglich und das ist unser Ziel, auch als einfachen Genuss. Also man kann auch so eine Flasche einfach nehmen, aufmachen, ohne was drumherum und einfach den Wein trinken, weil dafür muss er da sein.
Kein Reifungsbedarf, nachdem er in den Handel gekommen ist.
Wir haben jetzt den 23er, wir mussten füllen, wir waren leer und ich vor allem selbst überrascht, wie trinkbar er jetzt schon ist, nach einem Jahr im Fass.
Zweiter Pinot, alte Reben.
Ein Klassiker. Die alten Reben, ich bin jedes Jahr immer wieder an irgendeinem Punkt des Weins so begeistert, wie ruhig dieser Wein ist. Wie viel Ruhe der ausstrahlt, und genau das ist es, was wir dieses Jahr wieder erlebt haben. Die alten Reben, die standen da und haben so uns vermittelt, was stört uns, ein bisschen Regen. Nächstes Jahr wird es wieder trocken und dann müssen wir auch wieder mit klarkommen. Und so war die Reife. Alte Reben konnten wir fast auf denselben Termin ernten, wie sonst die Jahre auch. Das war völlig entspannt. Also die waren, ja, die waren immer und die sind ein Phänomen.
Und im Glas präsentieren sie sich auch entspannt und relaxed?
Ja, also alte Reben ist für mich ein Wein, der strahlt eine unheimliche Ruhe aus. Und eine Tiefe und eine Kraft. Es ist eine sehr schöne Kombination, was man da im Glas hat.
Bombacher Sommerhalde.
Ein Charmeur und Everybody's Darling. Das ist, wenn man direkt aufs Glas geht, sehr warm, sehr offen, sehr zuvorkommend. Ein großer Wein, der auch, ohne dass man sich jetzt tiefst und mit absoluter Sensibilität damit befasst, sehr zugänglich ist und zeigt, was er hat, und sehr schön und charmant einfach daherkommt. Mhm.
Der Kenzinger Roter Bergpinot.
Es ist Feuer im Glas. Der ist auch ruhig so ruppig, der kann mal anecken, der braucht Zeit. Das ist der Wein, der in der Flasche die meisten verschiedenen Entwicklungsstufen durchlebt. Und also die sind am meisten, diese durch Entwicklungsstufen durchleben alle. Nur bei der Pinot vom Roten Berg sind die sehr ausgeprägt. Ja, je nach Witterung, je nach Jahreszeit, je nach Verfassung dessen, der es verkostet, kann es schon mal sein, dass dieser Wein ganz unterschiedlich schmeckt nach einem halben Jahr. Und er bringt immer sehr viel Kraft, sehr viel Feuer, sehr, sehr viel Impulsivität mit. Und das ist einfach begründet aufgrund der Lage im Roten Berg. Das ist eine Lage, die hat, ja, die hat Feuer in sich.
Feuer. Okay. Ja. Und last but not least der Herbolzheimer Kaiserberg.
Ja, das ist die Kraft und Ruhe im Glas.
Also großes Kino.
Ja. Braucht manchmal etwas Zeit, weil der Kaiserberg zeigt nicht sofort alles, was er hat und kann. Wenn man eine Flasche aufmacht, ins Glas einschenkt, dann empfehle ich einfach jedem, der sich das gönnt oder das genießt, etwas Ruhe und Zeit mitzubringen. Und dann erlebt man, man schmeckt nicht nur, ich denke, erleben ist schon das richtige Wort, einen großen Wein.
Also der Herbolzheimer Kaiserberg ist ein Erlebnis. Welches Trinkfenster empfiehlst du? Wie alt sollte er sein und wie alt darf er sein?
Ganz schwierig zu sagen. Das hängt nämlich ganz, ganz stark davon ab, welche Vorlieben jemand geschmacklich hat. Also für mich sind Pinots immer so nach 4-5 Jahren nach der Abfüllung am schönsten. Also vom Jahrgang weg frühestens nach 4 Jahren, allerfrühestens, wenn es um große Weine geht.
Ja, aber du hast natürlich völlig recht, das liegt auch an den individuellen Vorlieben. Ich kenne Menschen, die Pinots lieben, wenn sie für andere schon überreif sind oder auf dem absteigenden Ast.
Also wir haben Weinkunden, die fragen oft nach älteren Jahrgängen, weil sie genau das suchen. Sie suchen Pinots, die 10-12 Jahre alt sind, weil sie das mögen. Sie mögen diese Ruhe, diese absolute Ruhe, die diese Weine mitbringen. Also so erlebe ich das.
Ja. Und es macht einen Unterschied, ob man sie zu kräftigen Fleischgerichten serviert oder ob man ihnen als Solisten begegnet. Wenn man ihnen als Solisten begegnet, da kann man auch einen älteren Jahrgang noch, da ist diese Ruhe, ne? Da ist diese Filigranität und manchmal auch ein bisschen sowas, auch was Verletzliches schon, während die Jungen eben diese Kraft haben, um die Welt zu erobern und auch intensive Gerichte zu begleiten.
Genauso. Es kommt auch ganz drauf an, was habe ich für eine Stimmung, um was geht's, was für ein Anlass ist, um diesen Wein zu öffnen.
Ja.
Und von dem her, was ich nur schon oft erlebt habe, ist, wenn große Erwartungen an ganz alte Weine gestellt werden. Das führt meistens zur Enttäuschung. Also man muss sich klar sein, ein Pinot, der 20 Jahre und älter ist, bringt genau dieses zarte, verletzliche, ruhige mit und ist eben kein junger, stürmischer Wein.
Genau, genau. Fritz, und du bist ja auch kein junger, stürmischer Kerl mehr, ne? Deswegen meine Frage, wenn du in die Zukunft blickst, wie lange willst du noch Kapitän des Schiffs Weingut Wasmer sein?
Ja, vielleicht noch ein paar Jahre. Ich bin noch jung. Vielleicht noch Spaß macht. Ich meine, man macht ja zusammen, man kann ja abstimmen und macht alles viel Spaß. Und das, solange man noch fit ist, kann man da noch mitmischen, denke ich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, rechtzeitig auch Übergabepläne und so weiter schmieden, das macht ja schon Sinn, ne?
Ja, klar, das machen wir auch dann.
Ja. Und wird's persönlich, was hast du da noch für Vorhaben, Pläne, Reiseüberlegungen für die nächsten Jahre?
Ja, schon immer rum, irgendwie so ist ja viel. Orgon werde ich wieder nochmal machen. Neuseeland war schon zweimal. Und Orgon hat sich auch mal so entwickelt in den letzten Jahren vom Wein.
Willamette Valley.
Ja, das ist immer interessant. Dann lernen schon Leute kennen und dann immer über die Kommunikation lernt man da was, man lernt dort was. Man lernt oft viel mehr von den Praktikern wie von den Büchern, obwohl ich immer viel Bücher gelesen habe. Wenn ich was Neues gemacht habe, haben alle Literatur zusammengesucht, die es gab, auch weltweit. Und da hat man schon mal Grundstock gehabt, bevor man angefangen hat. Aber jetzt mit dem Umreisen oder mit dem Kollegen, dann lernt man auch sehr viel, weil das ist halt auch ein ganz praktischer Austausch halt. Ich meine, das mit dem pH-Wertabsenkung, da waren wir ja lange dran, haben es jetzt geschafft, über die Böden, andere Arbeit mit den Böden, mit allem drum und dran, dass wir einfach da die Weine auch in einer anderen Balance kriegen, mit weniger pH, mehr Mineralität. Das sind einfach Sachen, die brauchen halt Zeit und muss man dran arbeiten.
Ich merke, du willst noch gar nicht abtreten, du bist noch voll involviert mit deinen Gedanken in weitere Verbesserungen, in Optimierungen. Trotzdem, Fritz, wenn du jetzt zurückblickst auf dein Lebenswerk, erfüllt dich das nicht auch ein bisschen mit Stolz?
Ah, es war sehr schwierig. Man hat immer gewartet, als wenn so Prämierungen waren. Dann hat man, ja Mensch, habe ich da nichts gewonnen, was ist da los? Da haben wir uns immer Gedanken gemacht, wie kann man es besser machen, wie kann man das halt dann probiert. Wie machen die anderen das und so? Und dann haben wir immer nach und nach versucht, das immer auszufeilen, besser zu werden. Und das war halt dann auch wie ein Wettkampf, wie ein Sport, wie ein Leistungssport. Man hat immer versucht, noch mehr bei Feinheiten rauszuholen. Und es ist mir halt dann auch gelungen. Und das freute mich auch dann, wenn man merkt, ist dann der richtige Weg, den man gegangen ist. Macht auch Spaß.
Ja, also hohe Bewertungen, das ist ja nun fast die Regel für eure Top Pinots und Chardonnays. Lisa, wenn du drauf guckst, Fritz hat sich jetzt ein bisschen bedeckt gehalten, du und auch Armin, ihr seid ja die Generation, die das Ganze fortführt. Was habt ihr da übernehmen dürfen oder was dürft ihr übernehmen? Zum Teil habt ihr das natürlich in den letzten Jahren schon begleitet. Da ist doch eine ganze Menge erreicht worden in diesen knapp 30 Jahren, oder?
Ja, definitiv. Wenn ich drüber nachdenke, als der Fabas Weingut gegründet hat und gestartet hat und am Anfang das Ganze noch so als Hobby gesehen wurde, von meiner Mutter auch. Ja, und ich mir überlege, ich habe da ja schon Wein verkauft und ja, das war natürlich eine ganz andere Welt und ganz andere Kunden, als wir jetzt mittlerweile haben. Und wie wir uns gesteigert haben, das ist schon, also ich würde schon sagen, da waren wir auch immer involviert, und das ist auch schön, und das macht einen sehr zufrieden und sehr glücklich. Ja,
ja. Definitiv. Armin, wie ist die Stimmung im Hause Wasmer?
Ja, ich würde sagen, immer fordernd. Jeder fordert den anderen, und das ist gut so. Mhm. Ja, also wir haben einen guten Austausch untereinander, schauen aber vielleicht nicht so viel zurück, auf was erreicht ist, sondern eher immer nach vorne. Wo wollen wir hin? Mhm. Und wie können wir das erreichen? Ich glaube, das ist sehr prägend für uns untereinander.
Verstehe. Was glaubst du, sind denn die Hauptaufgaben, die Herausforderungen, die da jetzt auf der Gasse liegen und darauf warten, dass er sie anpackt? Was ist das Wichtigste für die nächsten Jahre?
Dass man diese Konstanz des Verbesserns beibehält. Wir müssen kontinuierlich dran arbeiten, das zu haben, was wir haben, und kontinuierlich dran arbeiten, nochmal zu verbessern und zu hinterfragen, was wir tun.
Es ist ja ähnlich wie im Sport. Oben ankommen ist manchmal gar nicht so schwer, aber oben bleiben, ne? Das ist das Schwierige.
Ja, ich würde auch nicht sagen, dass wir jetzt irgendwo oben schon wären, sondern da ist noch viel, immer wieder viel neue Impulse und Ideen, und dann müssen wir halt untereinander klären, was davon setzen wir um oder wie können wir es umsetzen, macht das auch Sinn? Ja.
Fritz, Lisa und Armin, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr heute hier bei Genuss im Bus dabei seid, dabei wart. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute für die nächsten Aufgaben, vor allem Dingen, dass der Weinjahrgang, der jetzt am Werden ist, nachher auch genauso das Licht der Welt erblickt, wie ihr es euch vorstellt und wie ihr es ja bereits auch angedeutet habt. Also, alles Gute und nochmals ganz herzlichen Dank für heute.
Vielen Dank auch.
Ja, vielen Dank. Danke dir, Wolfgang.
Ja. Danke. Tschüss.
So, ihr Lieben, das war eine weitere Episode meines Podcasts Genuss im Bus. Diesmal mit der Wasmer Family, mit Fritz, Lisa und Armin vom Weingut Fritz Wasmer in Schlatt im Markgräfler Land. Ich denke, es ist deutlich geworden, wie ambitioniert dort ans Weinmachen rangegangen wird. Die Messlatte sind stets die allerhöchsten Ansprüche, die Referenz sind die Weine des Burgund. Verkostbar aktuell im Rahmen der Jahrgangspräsentation. Ich verlinke die Website des Weinguts gerne noch einmal in den Shownotes zu dieser Episode, denn dort gibt's dann weitere Informationen dazu. In 2 Wochen geht es dann weiter hier im Podcast. Am Mikrofon nimmt der Geschäftsführer einer Kaiserschüler Winzergenossenschaft Platz, Patrick Schleifer von der Bickensohler Weinvogtei, einer Genossenschaft, die nicht nur mit einer Vielzahl preiswerter Weine aufwartet, sondern immer wieder auch mit bemerkenswerten Spätburgundern, gelegentlich sogar mit außergewöhnlich guten Süßweinen und neuerdings mit einem maischevergorenen Grauburgunder, der es in sich hat. Von Patrick will ich wissen, wie die aktuelle Stimmung unter den Genossen ist und wie es ihm als Geschäftsführer gelingt, das Schiff Genossenschaft unter aktuell keineswegs immer freundlichen Rahmenbedingungen sicher in eine gute Zukunft zu steuern. Also freut euch auf einen spannenden Podcast mit Patrick Schleifer und schaltet wieder ein, wenn in genau 14 Tagen die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.